Ihr Lieben, unser Bibelprojekt liegt ja noch nicht lange zurück. Wir haben dort das Johannesevangelium gelesen. Und vielleicht sind bei euch ja noch die ein oder anderen steilen Aussagen von Jesus im Gedächtnis, die Johannes uns überliefert hat. Ich möchte mal nur drei von diesen doch recht steilen Aussagen in Erinnerung rufen. Da sagt Jesus: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich getan habe. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu uns. Das allein ist schon der Hammer, wenn Jesus sagt, er wird die Werke auch tun, die ich tue. Aber Jesus setzt noch eins drauf und er sagt, und er wird noch größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater in den Himmel gehe. Oder, zweites Beispiel, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Das wiederholt Jesus in seiner Abschiedsrede, also einen Tag, einen Abend vor seiner Kreuzigung, seinen Jüngern gegenüber allein dreimal. So wichtig ist ihm das. Oder, drittes Beispiel, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wieder etwas, was Jesus seinen Jüngern sagt. Also dir und mir. Das sind echt starke Worte, wenn man die mal so an sich heranlässt und der Versuchung widersteht, gleich dran rumzubasteln. Denn wir merken alle, so stark wie diese Worte sind, so oft bleibt unsere Erfahrung weit hinter ihnen zurück. Das können wir nicht so eins zu eins übertragen. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir mit diesen Worten denn um? Lesen oder hören und dann lieber beiseite legen, weil sie in der Form mit meinem Alltag ja doch nicht so viel zu tun haben. Mein Alltag ist so klein, diese Worte sind so groß, das passt irgendwie nicht zusammen. Oder versuchen, sie zu erklären, letztlich ein bisschen zu entschärfen, damit sie irgendwann und irgendwie dann doch zu meinen Erfahrungen wieder passen. Und ich sagen kann, ja, ich muss noch 5 Erklärungen machen, was heißt es, im Namen Jesu beten? Und am Ende komme ich vielleicht dabei raus, dass mein Leben doch relativ dicht dran ist, wenn ich nur viel hineindeute. Oder hört man oder liest man diese Worte als so eine leider nicht oder noch nicht sich bewahrheitende Idealvorstellung? Aber ehrlich, das wird auch nicht groß motivierend sein, wenn ich mal sage, oh, ich bin noch nicht so weit. Wie gehen wir mit diesen Worten um? Denn eines scheint doch klar zu sein, Jesus hat das doch nicht gesagt, um seine Jünger und uns zu entmutigen. Es war nicht seine Absicht zu sagen, guckt mal, es wird immer eine Diskrepanz bleiben. Ihr könntet noch viel besser sein. Sondern was er wollte, war im Kern doch dieses: Vertrauen wecken, dass Gott immer noch größer ist. Größer als wir selbst. Größer als unsere Erfahrungen. Und sogar größer als unser Glaube. Ich möchte mit euch heute Morgen über eines dieser Worte nachdenken, über das Letztgenannte. Und ein paar Dinge mit euch teilen. Und dazu lese ich die Verse drumherum nochmal. Das ist Johannes 7, Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Folgende Situation dieses Wortes. Dieses Laubhüttenfest nahte mal wieder, und das war so eins der großen Wallfahrtsfeste, wo gefühlt ganz Israel nach Jerusalem zog. Vollgestopfte Stadt. Und auch die leiblichen Brüder von Jesus, die wollten dorthin gehen. Aber sie haben gemerkt, dass ihr Bruder Jesus sich in den letzten Wochen so merkwürdig verhalten hat. Er hat sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und das haben sie nicht verstehen können. Das konnten sie nicht einordnen. Und deshalb haben sie ihm den Rat gegeben: Bruder, wenn dein Stern zu sinken droht, dann kannst du das achselschüttelnd hinnehmen. Oder aber du gehst dorthin, wo die Leute sind. Und die sind jetzt in diesen Tag in Jerusalem beim Laubhüttenfest. Mach dich auf, geh dahin, zeig dich deinen Anhängern, begeistere Leute, reiß sie mit, polier dein Image wieder auf. So ganz Unrecht hatten seine Brüder ja nicht. Denn tatsächlich hat man in Jerusalem viel gemunkelt über Jesus hinter vorgehaltener Hand. Es war nicht so einfach für die Leute. Damals gab es ja diejenigen, die schon da hinterher waren. Wer sich zu Jesus bekennt und wer Jesus nachfolgt, den schließt man aus der Synagoge aus. Also war ein Gesprächsthema hinter vorgehaltener Hand. Und man hat eifrig Vermutungen angestellt, ob er zum Fest kommen wird oder nicht. Die einen in der Hoffnung auf aussagekräftige Wunder, die anderen in der Hoffnung, dass er schnell verhaftet werden möge. Spannung lag also in der Luft. Johannes schreibt über die Brüder von Jesus: Sie glaubten nicht an ihn. Und das ist doch ein Ding. Da sind die 30 Jahre mit Jesus aufgewachsen. Nicht nur Tür an Tür, sondern die saßen nebeneinander beim Essen. Die haben alles miteinander geteilt. Höhen und Tiefen. Die haben miteinander erlebt und erlitten, dass Josef gestorben ist, dass die Mutter alleine blieb. Und sie kannten ihren Bruder nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Sie verstanden ihn nicht. War so anders. Jesus wie ein Fremdling in seiner eigenen Familie. Und deshalb kann Jesus so schroff seine Brüder abweisen und ihnen sagen: Eure Zeit ist immer, meine Zeit ist noch nicht da. Die Brüder machten sich dann auf nach Jerusalem und Jesus ging ein wenig später auch, aber im Verborgenen zunächst noch. Ich möchte nun an diesem Text in zwei gedanklichen Schneisen mit euch mal entlang gehen. Und jeweils eines dieser Kernsätze von Jesus da herausstellen. Diese erste gedankliche Schneise: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Nochmal zurück zu diesem Laubhüttenfest. Das war eines der bedeutendsten Feste in Israel. Und überall in der Stadt hat man auf Straßen und Plätzen, in Gärten und auf Dächern von Häusern solche Laubhütten gebaut, aus Brettern zusammengenagelt oder aus Zelttuch oder wie auch immer. Und eine Woche lang haben die Familien da drin gegessen und geschlafen. Und wenn sie dann abends durch dieses entweder Blattwerk oder durch die Ritzen des Zelttuches durchgeschaut haben und diesen Sternenhimmel über sich sahen, dann haben sie sich erinnert an die Wüstenwanderung Israels. Damals, vor 2000 Jahren, damals hat Gott unser Volk befreit. Damals hat er sie durch die Wüste geführt. Diese Sterne, die über uns sind, waren damals über unserem Volk, als Gott es aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft herausgeholt hat, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dieses Laubhüttenfest war auch noch eines der großen Erntedankfeste, das dritte im Jahr. Jetzt war die Weinlese erfolgt und damit die Ernte komplett eingebracht. Also Zeit, zurückzuschauen und Gott zu danken für alles, was er hat wachsen lassen. Aber auch Zeit nach vorne zu schauen und Gott zu bitten: Herr, gib uns den Frühregen, damit im nächsten Jahr wieder eine gute Ernte eingebracht werden wird, damit wir nicht Hunger leiden müssen. Gib uns diesen Regen. Und der letzte Tag dieses Festes, der achte, war in besonderer Weise diesem Gebet um Regen vorbehalten. Und da war ganz Jerusalem, ganz Israel früh auf den Beinen. Sie gingen zum Teich Siloa. Sie schauten zu, wenn die Priester mit einem großen goldenen Krug Wasser schöpften in diesem Teich. Und dann trugen die Priester diesen Krug mit Wasser in einer Prozession durch die ganze Stadt hinauf zum Tempelberg und schütteten das Wasser an diesem Brandopferaltar aus. Und währenddessen jubelte das Volk. Sie kreischten, sie wedelten mit Palmenzweigen und sie sangen ein Lied, was Jesaja in seinem Buch uns wiedergibt. Dort heißt es, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen Gottes. Völlig ausgelassene Freude. Ein Jubel in der ganzen Stadt. Das können wir als ein bisschen mittelmäßig emotionsverklemmte Deutsche uns gar nicht vorstellen. Das war laut in der Stadt. Jubel vor Gott und Jubel über Gott. Und Jesus war mitten darin. Ihr Lieben, man kann über Feiern denken, wie man will. Ich bin nicht so der Typ, der darin aufgeht. Aber Jesus war bei weitem kein Feiermuffel. Wenn es was zu feiern gab, dann war er natürlich da, weil Jesus diese ausgelassene Freude liebt. Leben hat doch nicht nur mit Bedrückung zu tun, sondern mit Freude. Und das Erste, was Jesus getan hat, was Johannes berichtet, das erste Wunder, das muss man sich immer mal wieder sagen, das war nicht eine gigantisch tolle Predigt oder eine Heilung. Er hat bei einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. Unmengen. Jetzt dürft ihr euch gerne weiter ausmalen, was passierte, als die Gäste diesen Wein getrunken haben. Also Jesus war kein Feiermuffel. Der liebte es. Der gönnte den Menschen diese Freude. Der war mitten dabei. Und in jeder Hochzeit, die er erlebt hat, hat er sich gefreut und hat gesagt, das ist wie ein Zeichen, wenn mein Volk, meine Braut und ich Hochzeit feiern. Deshalb war er dabei. Aber Jesus ließ sich durch die Äußerlichkeiten solcher Feste nicht blenden. Auf diesem Laubhüttenfest, mitten in diesem Trubel, mitten in dem Lärm, mitten im Gedränge, hatte Jesus dennoch ein Auge für diejenigen, denen im Moment gar nicht zum Freuen zumute war. Die in Jerusalem waren, weil als guter Israelit man das so tut. Man will doch auch gehorsam sein. Er hatte ein Auge für diejenigen, die das Gefühl hatten, ja super, hier wird von Wasser geredet, aber mein Leben vertrocknet gerade. Ich habe so einen Durst, mir klebt die Zunge am Gaumen, aber niemand gibt mir das Wasser, das ich brauche. Jesus sieht diese Leute. Jesus hat einen Blick für diejenigen, die nicht wissen, wie die kommenden Tage zu bestehen sind. Also nochmal reintauchen, die Atmosphäre des Festes, nochmal vergessen, der Alltag kommt früh genug. Und er sieht die und er stellt sich in dieser Masse aufrecht hin und ruft und schreit. Also wahrscheinlich hat Jesus nicht so gesprochen wie ich jetzt. Sondern wird geschrien haben. Und darin wird deutlich, welche innere Anspannung er spürt, wie dieses Herz von ihm schlägt, weil er sieht, wer verhungert und verdurstet ist unter den Leuten. Und er schreit heraus, wer von euch Durst hat, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ihr braucht so viel mehr als nur Frühregen oder eine gute Ernte, wenn eure Seele am Vertrocknen ist. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht am Leben vorbei. Wenn selbst die Freude etwas ist, was euch mehr zur Last wird als zur Entlastung. Ihr braucht mehr als Regen. Kommt doch zu mir, weil ich euch eure Sehnsucht stillen kann. Diese Sehnsucht, dass sie sagt, ich bin in meinem Leben angekommen. Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. ich habe mein Zuhause gefunden. Und damit ist nicht die Wohnung gemeint, die man sich schön macht, sondern der Ort, der Punkt, wo man tief innerlich satt ist und sagt, danke Gott, ich weiß, das ist das Leben, das du mir geschenkt hast. In meiner Nähe, sagt Jesus, werden die Zweifel ihre bohrende Kraft verlieren. Und diese losen Bruchstücke eures Lebens werden nicht mehr unverbunden nebeneinander liegen bleiben. Ich kann diese Leere in deinem Herzen füllen, die du gut verdrängst, weil du Angst hast, da tut sich ein Abgrund in dir auf. Ich kann diese Leere füllen, die du versuchst, mit anderen Dingen zu füllen. Und merkst, eigentlich sättigt es nicht. Ich kann dir eine Perspektive für dein Leben geben, die weiter reicht als bis zu deinem nächsten Misserfolg. Und da, wo dein Herz durch Verletzungen hart und spröde geworden ist, werde ich es weich und lebendig machen. Da, wo dich die Last deiner Schuld drückt, werde ich dich frei machen. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenige Kapitel zuvor hat Jesus ganz Ähnliches dieser Frau am Jakobsbrunnen gesagt. Sagte dieser Frau, wenn jemand von diesem Brunnenwasser trinkt, der muss wiederkommen, der hat wieder Durst. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben kann, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Und diese Frau ist total begeistert, weil sie diesen Weg in der Mittagshitze nicht mehr gehen muss, diese Kilometer raus aus dem Dorf zu diesem Brunnen, weil sie diese Krüge nicht mehr schleppen muss, weil sie sagt, oh, mein Leben könnte so viel einfacher werden. Ich könnte so viel Lasten einfach vergessen, wenn diese Quelle des Lebens bei mir sprudeln würde. Mein Leben wäre leichter. Aber Jesus wollte nicht das Leben dieser Frau leichter machen. Er wollte es heil machen. Ich glaube, dass wir das manchmal verwechseln. Wir suchen, dass etwas leichter wird in unserem Leben und meinen, dann ist es gut. Aber Jesus sagt, nein, nein, nein. Nicht, dass die Lasten nicht mehr zu spüren sind, ist das, was ich will, sondern dass du innerlich neu aufstehst. Dass du ergreifst, wer du bist vor deinem Gott. Das will ich dir geben. Und deshalb macht Jesus was ziemlich Provokantes. Er konfrontiert diese Frau mit ihrer eigenen Wahrheit. Mit der Wahrheit, die sie selbst so nicht formulierend aussprechen würde. Vielleicht kennt ihr das ja. Wir wissen doch, was in unserem Herzen los ist. Wir ahnen es doch deutlich. Aber wir haben Angst davor, das in Worte zu kleiden, weil wir dann davor erschrecken und sagen, so klein bin ich nur. Jesus sagt zu ihr, geh und hol deinen Mann. Ziemlich kühl und schnippisch reagiert sie und sagt, ich habe keinen Mann. Du hast recht gesprochen, du hast keinen Mann, denn 5 Männer hattest du gehabt, aber der, mit dem du jetzt zusammen lebst, der ist gar nicht dein Mann. Ich habe keinen Mann. In diesen Worten ist das ganze Elend dieser Frau zusammengefasst. Diese ganze unerfüllte, zerbrochene Sehnsucht. Immer hat sie diesen einen Mann gesucht, der ihr diese Liebe, diese Geborgenheit geben kann, der ihr Leben mit Sinn erfüllen könnte. Aber keiner der Männer konnte es ihr geben. In Klammern, wenn wir voneinander diese Erwartungen tragen, werden wir immer enttäuscht, weil wir einander nicht diese Sinnerfüllung geben können. Das kann nur Gott. Und jetzt lebt sie im Ehebruch, weil diese Sehnsucht so stark ist. Weil das, was in ihr diese Leere ausmacht, sie unruhig gemacht hat. Sie hat ihr ganzes Leben weggeworfen, dieses Eingebundensein in eine dörfliche Gemeinschaft. Sie war sich bewusst, dass sie über Grenzen geht, über die sie nicht gehen sollte, weil diese Sehnsucht so stark war. Ich habe keinen Mann. Und Jesus hat sie bewusst an diesen Punkt geführt, um ihr eines klar zu machen. Da, wo dein größter Schmerz liegt, genau da liegt auch dein größter Durst. Das, was dir am meisten innerlich wehtut und Mühe macht, ist genau das, wonach du dich am tiefsten sehnst. Und du kannst weglaufen. Du kannst es ignorieren. Oder im Falle dieser Frau Jesus heranlassen. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Auch wenn Jesus das mit lauter Kraft in die Masse geschrien hat, um gehört zu werden, er bedrängt niemanden. Jesus sagt ihr, wenn jemand dürstet, dann muss ja jemand sagen, oh ja, ich habe Durst. Keiner wird von Jesus dahin gedrängelt, du hast doch Durst, nicht wahr? Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Darf ich dich fragen, gibt es vielleicht in deinem Leben so einen Schmerz, so eine unerfüllte Sehnsucht, die dich über längere Zeit schon begleitet? Oder vielleicht dieses Gefühl, immer wieder vertrockne ich, immer wieder komme ich zu kurz. Wie so eine Blume auf der Wiese jetzt bei diesen Temperaturen. Das sieht mickrig aus und man ahnt die Schönheit dieser Blume, aber irgendwie, ach gute Güte, was ist da nur passiert? Fühlst du dich manchmal so? Kennst du das, dass Lasten dir deine Perspektive rauben? Vielleicht die letzten 1,5, 2 Jahre, wo wir so vieles loslassen, aufgeben, hinterfragen lassen mussten. So vieles verloren haben. Uns verkämpft haben an Stellen, die uns nicht weitergebracht haben. Und die Seele kommt da nicht mehr mit. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Es mag nun sein, dass manch einer sagt, ja okay, ich habe Durst, aber ich halte schon noch ein Stück aus. Nach dem Motto, ich trinke schon noch was, aber jetzt nicht. Manch einer ignoriert diesen Durst oder übergeht ihn. Vielleicht, weil er sich schämt, dass er genauso empfindet. Muss gar nicht sein vor anderen, kann vor sich selbst die Scham sein. Ein anderer wird vielleicht sagen, oh, ich habe doch diesen einen Punkt, den ich immer sehe, der ist so klar und so schmerzhaft. Ich kann gar nichts anderes fühlen und denken und sehen. Und wenn Jesus diesen Punkt nicht berührt, vielleicht hat er ganz anderes schon vor. Vielleicht geht Jesus den Weg nur anders herum. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich noch einmal ermutigen, sehr ermutigen, dass wir solche Dinge, solche Fragen, solche existenziellen Dinge nicht mit uns selbst abmachen. Wir sind als Einzelkämpfer nicht berufen von Jesus, sondern als Gemeinde, damit wir einander stützen können. Ein Verdurstender muss nicht noch mit der letzten Kraft zum Fluss robben, sondern er kann sich tragen lassen. Du musst dir die Hilfe nicht selber suchen und selbst dich auf die Füße bringen. Wir sind eine Gemeinde, Familie. Es gibt Geschwister, die beten gern mal für dich. Manch einer wird dich gern über ein Stück begleiten. Heute feiern wir Abendmahl. Du darfst essen und trinken, auch wenn es nur ein kleines Stück Oblate ist und ein kleiner Schluck. Aber es kommt darauf an, etwas zu mir zu nehmen, etwas zu empfangen, zu sagen, ich halte das in meinen Händen, ich nehme es auf in mich, ich will von Jesus empfangen. Nutzt von mir aus auch gerne Gebets- und Segenszeiten während des Lobpreises. Da will ich nicht müde werden, dazu einzuladen. Ich glaube, dass wir in so einem Modus des Überdauerns lange genug unterwegs waren. Ich möchte uns ermutigen, zu Jesus zu kommen, zu sagen, Herr, ich will empfangen. Ich will empfangen, was du mir gibst. Ich will, dass du meinen Durst löschst, Herr. Zweite gedankliche Schneise. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vermutlich kennt ihr alle so eine Schalenbrunnen. Ich hatte versucht, ein kostengünstiges Bild mitzubringen, aber es gab nur hässliche. Also muss ich eure Fantasie bemühen. So ein Brunnen, wo oben eine Schale ist, dann darunter eine kommt, die ist größer und die wird noch größer darunter und vertikal angeordnet verschiedene Schalen. Und das Prinzip ist dieses, die oberste Schale wird gefüllt mit Wasser. Und wenn sie voll ist, läuft sie über. Dann wird die darunterliegende gefüllt mit Wasser. Wenn diese voll ist, läuft sie über und so weiter, bis alle Schalen voll Wasser sind. Und keine einzige dieser Schalen muss ich nun abmühen und sagen, boah, was muss ich hier alles weiterschaufeln? Ist das alles kompliziert? Das Wasser sucht sich seinen Weg. Die Schale lässt sich nur füllen. Für mich ist dieser Schalenbrunnen ein fantastisches Bild, das diese Verheißung von Jesus hier verdeutlicht. Was er damit meint, was geschehen soll. Wer bei Jesus getrunken hat, wessen Durst gestillt ist, der fließt über und wird für andere zu einer Quelle. Wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Welche Schriftstellen wird wohl Jesus hier im Kopf gehabt haben? Da haben sich ganze Theologengenerationen den Kopf drüber zerbrochen. Aber es gibt Tatsache Stellen. Ich glaube, er hat zum Beispiel an Sacharja 14 gedacht. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere Hälfte in das westliche Meer. Viel naheliegender vielleicht noch, dass Jesus an diese Prophetie von Hesekiel gedacht hat. Das Wasser, das aus dem Tempel fließt. Das ist eine gigantische Schau, ihr Lieben. Das müsstet ihr euch mal zu Hause mal in Ruhe durchlesen und dann einfach mal drüber nachdenken, beten und wieder lesen und wieder nachdenken. Das ist sowas Kostbares, was Gott schreibt. Dieses Bild des Tempels und aus dem Tempel, unter der Schwelle hervor, bricht ein Strom aus und er fließt. Und der Clou ist nun nicht der, das Wasser versackt irgendwann, sondern der Engel führt Hesekiel immer weiter und der Hesekiel stellt fest, je weiter ich gehe, umso breiter und so tiefer wird der Strom. Das Wasser wird mehr, eigentlich unlogisch, oder? Es müsste ja irgendwo versacken, aber es wird mehr. Und dann beschreibt Hesekiel diese Bäume an dem Ufer, diese vielen Bäume. Bäume haben Blätter zur Speise. Und Früchte zur Heilung, oder andersrum, Früchte zur Speise und Blätter zur Heilung. Da wird Leben heil, weil das Wasser nicht irgendwo herkommt, sondern aus dem Tempel fließt, es aus der Gegenwart Gottes. Und dieses Bild von dem toten Meer, das zu einem lebendigen Meer wird. Wer schon mal in Israel war, der wird das kennen, das tote Meer. 34% Salz, man kann quasi drauf laufen, nein, nicht ganz, aber man liegt drauf, keiner geht unter, gelingt nicht. Und da lebt auch nichts drin, höchstens irgendwelche Bakterien. Aber es ist tot, so heißt es. Und dieser Strom vom Tempel macht dieses Wasser gesund. Da sind Fische drin, sodass es wimmelt, sodass Fischernetze am Ufer dieses Meeres getrocknet werden. Wir waren vor 25, 26 Jahren da. Da ist nichts. Wenn da nicht künstlich bewässert wird, gibt es da nicht mal ein Häuschen und eine Palme. Und Hesekiel sieht das und sagt, das Wasser macht alles heil. Und das Leben kommt zurück. Und nicht nur ein bisschen Leben, sondern Leben im Überfluss. Die Fischer wissen gar nicht, wie sie ihre Netze noch alle trocknen sollen, weil die nächsten Fische schon wieder geholt werden wollen. Fantastisches Bild. Und nun sagt Jesus Folgendes. Und jetzt wird's herausfordernd. Er sagt, dieser Strom des lebendigen Wassers wird fließen. Aber er wird nicht aus Jerusalem oder aus dem Tempel herausfließen, sondern aus deinem Leib, aus deinem Leib, aus deinem Leib, aus deinem Leib, aus meinem Leib. Aus deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr habt noch das Bild in Erinnerung, was dieses lebendige Wasser alles tut. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Es braucht diesen Tempel aus Stein nicht mehr, weil Gottes Geist einen anderen Tempel bezogen hat, seine Gemeinde, dich. Und diese Doppeldeutigkeit, dieses Bild zu verstehen, aus deinem Leib werden lebendige Ströme fließen, aus uns als Gemeinde werden lebendige Ströme des Wassers fließen. Das ist fantastisch, ihr Lieben. Das heißt nicht, dass wir uns total anstrengen müssen, das Wasser fließt. Das ist ja das Irre dabei, wenn Gott was tut. Er legt kein neues Programm auf und sagt, schwitzt jetzt mal kräftig, sondern er sagt, lasst mein Wasser fließen. Und es geht nicht um ein paar Tropfen, Ströme. Dieses Wort, da denke ich immer so an die Donau, weil das ist so ein halbwegs so ein Strom, wo ich denke, jo, den kenne ich, das ist etwas mehr als die Spree. Kräftig fließt das, nicht aufzuhalten. Also nicht ein paar Tropfen oder so ein Rinnsal, was gegen das Versickern kämpft, sondern Ströme lebendigen Wassers. Das heißt aber auch, dass du gar nicht von diesen Erfahrungen, die du vor 30 oder vor 15 Jahren mit Jesus gemacht hast, die du in dein Bücherregal deines Lebens einsortiert hast, wo jetzt der Staub schon drauf liegt, dass du sagen kannst, oh, das sind die Erfahrungen, von denen muss ich leben. Nein, heute fließt das Wasser. Der Heilige Geist ist heute in dir. Seine Kraft, seine Geduld, seine Heilung, seine Sanftmut, seine Barmherzigkeit ist heute in dir. Und Jesus spricht von dem Leib. Er hätte sagen können, aus dessen Herz. Das wäre so die pietistische Formulierung. Aus dessen Herz kommt das Wasser. Er sagt Leib. Und er meint damit die ganze Persönlichkeit. Alles, was dich ausmacht. Also dein Denken und Fühlen. Deine Geschichte und deine Prägungen. Deine Grenzen und deine Chancen, deine Stärken und deine Schwächen, aus all dem, durch all das hindurch fließt lebendiges Wasser. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen, ne? Wenn es uns gut geht, wenn wir total drauf sind, im Lobpreis die Hände heben und jubeln können, ja, dass dann Ströme lebendigen Wassers fließen, das mag man ja noch akzeptieren. Aber wenn am Montagmorgen ich mich in den Alltag reinkrieche und denke, boah, was kommt alles auf mich zu? Wer produziert denn das Wasser? Ich? Oder fließt es nicht aus Gottes Herz? Und hat Jesus nicht gesagt, ich sende euch meinen Geist, dass er bei euch sei bis Montagmorgen um 6? In alle Ewigkeit. Immer. Egal, ob ich mich stark oder schwach fühle, egal, ob ich mich würdig oder unwürdig fühle, es ist Gottes Gedanke, es ist sein Geist. Lieben, und wenn wir das ergreifen könnten, nicht mehr auf uns zu schauen und zu sagen, boah, sondern auf ihn, das wäre gigantisch. Dann kannst du zu einer Quelle für andere werden und du musst dich nicht mühen dabei. Ich möchte zum Schluss noch einmal zu dem Bild des Schalenbrunnens zurückkehren. Ich habe ja gesagt, diese Schalen mühen sich nicht ab, die lassen einfach fließen. Und sie lassen überfließen. Das Einzige, was sie machen, sie halten sich sozusagen, oder sie sind unter diesem Strom. Das Einzige, was so einen Schalenbrunnen zum Stottern bringen kann, ist eine verstopfte Zuleitung. Und das kann manchmal in der Tat passieren, auch in unserem Leben, dass die Zuleitung, die Quelle, so ein bisschen verdreckt ist, manche Dinge schleifen lassen habe. Und dass Jesus dann sagt, hey, komm, lass uns mal den Zugang wieder frei machen, damit es wieder fließt, damit du erlebst, dass nicht nur du das Leben hast, sondern du anderen Leben weitergeben darfst. Was kann das für Dinge sein, die diese Zuleitung verstopfen? Vielleicht so etwas, was du anderen nachträgst und nachträgst und nachträgst und nachträgst und nachträgst. Was du nicht dir oder anderen oder sogar Gott vergeben kannst. Was du tief in dir vergräbst, weil du dich schämst oder weil du zu stolz bist, hinzuschauen. Solche Festlegungen wie, da wird sich nie was ändern, ich werde aus meiner Schleife nicht rauskommen, wenn ich das bis zum Ende so gut halbwegs geregelt kriege, das ist schön. Aber neu leben, neu anfangen, mit meiner Sehnsucht zu Jesus zu kommen, Erfüllung zu haben, nee, das geht nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat die letzten 30 Jahre nicht geklappt. Verstopft die Zuleitung. Rechthaberei. Dass man einen anderen beurteilt, weil er den eigenen, also meinen Maßstäben und Erwartungen nicht nachkommt. Das ist eigentlich ein Irrsinn. Warum sollte jemand anders meinen Erwartungen und meinen Maßstäben folgen? Aber wir empfinden manchmal so. Ein ewiges Kreisen um mich selbst wird über lang oder kurz diese Leitung zusetzen. Das ist der Kalk in dieser Leitung des Brunnens. Bitterkeit in meinem Herzen, die immer und immer wieder hervorkommt, macht das Wasser bitter. Selbstmitleid, in dem ich bade. Feiern jetzt Abendmahl, ihr Lieben. Wir dürfen jetzt zu Jesus kommen, der uns den Geist ohne Maß gibt. Dir, so wie du heute bist. Ob mit durchgefegter Zuleitung oder mit verstopfter Zuleitung, das ist völlig egal. Nur komm, empfange, iss und trink. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Gottes Berufung für dich. Nicht mehr und nicht weniger. Amen.